So heute ist ein besonderer Tag, es ist Sonntag. Sonntag ist der beste Tag der Woche. Und wir schauen heute im Wort hinein, wie wir gelesen haben, möge das Wort uns heiligen, uns verändern. Und dann kommen wir zu einer Stelle wie 1. Timotheus 3. Und irgendwie ist es ein bisschen trocken. Es dreht sich um, welche Männer sollen welche Aufgaben in der Gemeinde angehen. Was sind die Voraussetzungen? Aber lass uns nicht so darüber denken. Lass uns ganz anders darüber denken. Es ist nicht trocken. Es ist ein Vorrecht. Es ist eine Freude. Der Herr erklärt uns, wie wir als Gemeinde seine Arbeit mit seinem Segen angehen können. Wir dürfen dienen. Wir dürfen den Herrn mit unserem ganzen Leben eben nachfolgen und alles ihm geben. Und das hat ewige Bedeutung, eine totale ewige Wirkung. Auch wenn du das heute nicht siehst. Auch wenn du es heute gar nicht erkennst. Ich möchte mit einem Beispiel anfangen, die ich schon in der Vergangenheit verwendet habe, aber ich finde, es ist so schön, weil es mich persönlich so anspricht. Es gab in den 50er Jahren, Anfang der 50er Jahren, Mitte der 50er Jahren, in einem ganz kleinen Stadt, in den Bundesstaat Iowa, Stadt Waterloo, ein Sonntagsschullehrer. Ihr kennt die Geschichte vielleicht. Was hat dieser Sonntagsschullehrer getan? Er hatte einen Wunsch, Kinder zu erreichen. Und er ging von Tür zu Tür in diese Stadt. Damals war das gang und gäbe. Das war eine Methode, die damals funktioniert hat. War gut, niemand hatte Angst. Es war eine ganz andere Welt eigentlich. Aber so hat er es gemacht. Er hat Familien kennengelernt und er ist dann zu einem Haus gekommen, Familie Berg. Und dort hat er auf 4 Kinder getroffen, hat er die kennengelernt. Eines davon war Elizabeth Beck. Alle 4 wurden in der Gemeinde eingeladen. 3 davon mit der Zeit sind dann nicht mehr gekommen. Aber die Betty blieb in der Gemeinde, mit 13 ist zum Glauben gekommen, ging dann sogar zu einer christlichen Uni, hat dann in South Carolina einen bestimmten Mann kennengelernt, der heißt Roland Shelton. Und die haben geheiratet und Betty Beck Shelton ist meine Mutter. Jetzt dieser Sonntagsschullehrer weiß nichts davon. Er weiß nur, dass er ein kleines Kind zur Kinderstunde, zur Sonntagsschule eingeladen hat. Ich weiß gar nicht, wie lange er nachher gelebt hat. Jetzt ist er ganz sicher beim Herrn. Was aber hat diese einfache Arbeit für den Herrn bewirkt, langfristig? Im Grunde genommen kann man wirklich sagen, der einzige Grund, warum ich heute da bin und warum ich überhaupt heute vor euch stehen darf, ist, weil dieser Bruder damals von Tür zu Tür gegangen ist und auf den Herrn gehofft hat, gewartet hat, einfach den Herrn treu gedient hat. Was für eine Freude! Stell dir vor, was dieser Mann eines Tages erleben wird. Es ist sicherlich nicht nur meine Mutter, wie viele andere, keine Ahnung. Und dann ist er beim Herrn und der Herr sagt, weißt du was, mein Kind, jetzt zeige ich dir, was deine Treue durch meine Gnade, was ich durch dich getan habe. Und dann staunt er und was wird er dann sagen? Oh, ja, ich bin ja so toll und gut. Das wird er nicht sagen. Was wird er tun? Der wird sagen, Herr, ich bete an, ich staune, was du durch ein schwaches Gefäß tun kannst. Das ist, was es heißt, Jesus zu dienen. Du investierst dein Leben, du musst nicht unbedingt sehen, wie der Herr dich verwendet. Du weißt aber, du bist dir sicher, wenn sein Wort verkündigt wird, wenn Liebe weitergegeben wird, wenn man dem Herrn treu dient, er wird dadurch wirken, so wie er es versprochen hat. Und du tust, was du tust, einfach weil du Jesus liebst und weil du deinen Mitmenschen liebst. Du bleibst treu zur Wahrheit, weil nur die Wahrheit hat Kraft. aber du bleibst auch treu zum Herzen des Herrn. Du liebst Gott und deine Mitmenschen. Und das ist, was ein Diener Gottes tut. Heute reden wir über den Dienst des Diakons. Das ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde. Und auch etwas, das wir als Gemeinde eigentlich, wir stehen gerade davor, so der Herr will, Gemeinde, Diakone für uns zu identifizieren, damit wir sie einsetzen können. Und wir haben heute als Sündenfaktor, was glaubt ihr, sollen wir da hineinschreiben? Ich habe keinen. Was glaubt ihr, könnten wir da hineinschreiben? Warum brauchen wir Diakone? Warum sagt der Herr, ich möchte, dass ihr Diakone habt? Okay, weißt du, man kann da hinein, weil es uns Menschen gibt. Okay, wir sind die Sünder und wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen eine geordnete Gemeinde, wo man auch wirklich weiß, okay, wer ist für was zuständig, wer kann hier und dort, einer kann es nicht tun, zwei können es nicht alles tun, vor allem, wenn eine Gemeinde wächst. So, wir merken ganz einfach, Gott verwendet geistlichen Menschen, um seine praktische Arbeit auf Erden zu leiten. Das ist, was ein Diakon ist. Es ist ein Mensch, der der Herr einsetzt und sagt, deine Aufgabe ist nicht lehren, ist nicht eben unbedingt predigen. Deine Aufgabe ist für diese praktische Dinge. Schlagen wir als erstes eben die Stelle in Apostelgeschichte 6 auf. Und wir sehen hier, dass in der Gemeinde Not entstanden ist. Vers 1 in Kapitel 6. Entschuldigung. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Okay? Vers 4, und wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. Damals gab es Spannungen in der Gemeinde. Und die Apostel haben gesagt, okay, die Spannungen müssten wir lösen. Warum sind die Spannungen entstanden? Vers 1 sagt, weil die Zahl der Jünger wuchs. Die Gemeinde ist größer geworden. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass mehr Menschen zum Glauben kommen? Das ist gut, dass mehr Menschen sich in Christus vereinen und sagen, dienen wir dem Herrn gemeinsam. Ist das gut oder schlecht? Das ist gut. Ist es jetzt unbedingt unerwartet, dass dadurch auch dann neue Herausforderungen entstehen? Nein, das ist auch normal. Wo mehr Leute zusammenkommen, gibt es dann auch ganz andere Situationen. So die Jünger sagten, also die Aposteln sagen, okay, dann brauchen wir noch andere Diener. Und wir wollen eben genau das heute betrachten. Was ist ein biblischer Diakon als erstes heute? Was ist ein Diakon, biblisch betrachtet? Erstens, ein Diakon ist mehr als einfach jemand, der in der Gemeinde dient. Du sagst, wieso meinst du das? Naja, wenn nur Diakone dienen müssen oder sollen, was tun alle anderen? Werden wir jetzt sagen, okay, wir setzen 2 Diakone ein und alle anderen sagen, ja, okay, jetzt komm zu mir. Weißt du was, Rasenmähen, ich habe einen kleinen Rasen zu Hause, bitte diene. Einkaufen gehen bitte, also ich will gar nicht zu Merkur, es sind so viele Leute da am Wochenende. Herr Diakon, bitte komm her und geh für mich einkaufen. Ist das, wie das funktioniert? Alle anderen lehnen sich zurück und die Diakone sagen, ja, wir sind die Diener in der Gemeinde und alle anderen werden gedient oder bedient und wir haben dieses wunderbares Vorrecht. Das natürlich macht überhaupt keinen Sinn. Jesus selbst sagte in Matthäus 20, ab Vers 25, er rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die große Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Unsere Aufgabe ist, Christus ähnlich zu sein. Das ist unser Wunsch, unsere Freude, unser Lebensziel. War Jesus jetzt ein Herrscher oder ein Diener, als er gekommen ist? Ein Diener. Und er ruft uns auch dazu auf, dient einander. Und das kann richtig spannend werden, wenn alle tatsächlich diese große Freude haben, einander dienen zu wollen, statt voneinander was nehmen zu wollen. Weil dann fängt man an, einander mehr und mehr zu dienen, mehr und mehr zu unterstützen, mehr und mehr zu helfen. Und dann ist es einfach manchmal sogar lustig. Kannst du das machen? Ja, gerne. Ich mache das. Na, ich möchte es doch machen. Und jeder will dienen. Jeder will was tun. Das ist eine wunderbare Realität. So, ein Diakon ist mehr als einfach jemanden, der in der Gemeinde dient. Aber jeder Christ soll dienen, aber nicht jeder Christ ist ein Diakon. Obwohl jeder Christ ein Diener sein soll. So, diese große Frage ist immer noch nicht beantwortet. Es ist bloß nicht jemanden, der dient, obwohl ein Diakon dienen darf und soll, sondern eigentlich alle einen Dienst für den Herrn haben. Es war auch für mich eine große Freude, als ich mich für unsere Gemeindestunde heute vorbereitet habe und die Geschwister durchgedacht habe, die in dieser Gemeinde sind. Und dann die verschiedenen Aufgaben und wer dient in welchem Bereich hier in dieser Gemeinde. Und es war überwältigend. Es hat mich wirklich stark ermutigt, weil ich habe kaum jemanden gefunden, der nichts beiträgt in der Gemeinde, der nicht investiert, der nicht was tut, der nur konsumiert. Preist dem Herrn dafür. Das ist unsere große Freude, gemeinsam dem Herrn zu dienen. So was ist dann aber ein Diakon? Wozu brauchen wir die? Und hier ist der Punkt. Ein Diakon ist ein geistlicher Leiter in der Gemeinde. Es ist nicht, dass diese sieben die ganze Arbeit getan haben, nur die haben von den Aposteln die Verantwortung dafür bekommen. Sie haben dafür auch die Autorität in der Gemeinde bekommen, Entscheidungen zu treffen, Dinge zu tun, ohne dass sie jetzt ständig zurück zu den Aposteln gehen müssen. Und die Apostel müssen das Ganze eigentlich machen, weil die Diakone überhaupt keine Entscheidungen treffen. Sie haben eine geistliche Leitungsposition gehabt. Der Diakon muss nicht lehren, er muss nicht ein Lehrer sein. Der Diakon ist den Ältesten aber immer noch unterordnet. Er ist nicht ein geistlicher Lehrerleiter in der Gemeinde, das haben wir letzte Woche gesehen. Diejenigen, die für diese Sache Verantwortung haben, sind die Ältesten. Und daher ist es natürlich auch gut und wichtig, dass sie genug Zeit haben, um sich mit dem Wort Gottes, Gebet und ihre Aufgaben beschäftigen zu können und entlastet werden durch andere geistliche Männer, die die praktische Arbeiten und Dienste der Gemeinde geistlich angehen. Wir haben das gesehen in Apostelgeschichte 6, oder? Wir werden es genauer anschauen in 1. Timotheus 3. Aber da steht da, Vers 3, seht euch nach sieben Männer aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes. Und da müsste man sagen, wir wissen, was das bedeutet, vom Wort Gottes geleitet. Das Geist Gottes leitet durch sein Wort. Sie sind dem Wort Gottes untergeordnet. Und leben auch, was im Wort steht. Und Weisheit, voll Heiligen Geistes und Weisheit. Und hier haben wir eben nicht nur das Geistliche, sondern auch das Praktische. Das sind nicht naive Leute. Das sind nicht Menschen, die jetzt überstürzt irgendeine Entscheidung treffen, ohne wirklich vernünftig darüber nachzudenken, ohne die richtigen Inputs und Rat einzuholen, die sie brauchen. Und dann steht da, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Die Aposteln haben dann geprüft und zum Schluss haben sie dann auch diese eingesetzt. Und Vers 6 siehst du, wo das passierte. Sie stellten dann diese sieben vor, die Aposteln, und sie beteten und legten ihnen die Hände auf. Und dann, Vers 7, Und das Wort Gottes breitete sich aus. Da konnte das Evangelium, das Wort Gottes, noch stärker, noch mehr verbreitet werden. Weil die Gemeinde biblisch, also wirklich weise, organisiert wurde. So, ein Diakon ist ein geistlicher Leiter, vor allem in praktischen Bereichen, um die Ältesten zu entlasten. Was für ein Vorrecht das ist. Welche Aufgaben hat der Hirte? Schützen, wachen, ernähren, lehren, führen, vorstehen, sorgen, pflegen. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Und jetzt aber der Diakon, der die praktischen Dinge tut, hat genauso große Verantwortung, große Voraussetzungen, dass er erfüllen darf, um diese Rolle zu spielen. So, jetzt bitte 1. Timotheus 3 nachschlagen. 1. Timotheus Kapitel 3. Und da sehen wir dann genauer, welche Voraussetzungen Paulus durch die Inspiration des Heiligen Geistes uns gegeben hat. So, 1. Timotheus 3 und ab Vers 8. So, wir haben schon gesehen, dass er eben die Ältesten entlastet. Das ist seine große Verantwortung, sein großes Ziel, damit die Ältesten in der geistlichen Führung vorankommen können. Aber dann, welche Voraussetzungen soll ein Diakon erfüllen? Vers 8 in 1. Timotheus 3. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht viel im Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren und diese sollen zuerst erprobt werden. Dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jedermann einer Frau sein, sollen jedermann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. So, sehr viel da. Lass uns das ein bisschen jetzt miteinander anschauen und genauer betrachten. Wir als Christen haben dieses Vorrecht, Jesus zu dienen. Und diese Ziele sind nicht nur, wie damals bei den Aufsehern und Ältesten, gibt es einen Mann, der sagen würde, na, ehrbar, na, das brauche ich nicht. Ich bin kein Diakon, bin kein Pastor, ich brauche nicht ehrbar sein. Ich werde ein Schurke sein. Ich werde jetzt wirklich ein mieses Kerl sein. Aber ich bin halt Christ. Ehrbar, brauche ich nicht, bin kein Diakon. Macht das überhaupt Sinn? Nein, was wir hier sehen, sind Menschen, die Reife haben in diesem Bereich. Sie verstehen, dass das ein Ziel ist und in der Kraft des Heiligen Geistes, voll Geistes, das auch mit seiner Kraft umgesetzt haben. Jetzt nicht perfekt, das ist nicht der Punkt. Keiner von uns ist perfekt in dem Bereich. Aber wie Daniel im Alten Testament. Wie war es bei ihm? Und das verstehe ich bis heute nicht, aber es ist einfach der Fall. Er war Politiker in Babylon. Seine Feinde wollten ihn eigentlich entsorgen. Sie wollten ihn weghaben. Und sie haben ganz genau nachgeschaut, wo können wir irgendwas gegen ihn finden. Sie haben ganz genau nachgeschaut. Sie haben nichts Greifbares, nichts Nützliches für ihren Zwecken gefunden. Und der war Politiker. Wie geht das? Ich verstehe es nicht. Er hat es geschafft. Vor Gott ehrbar in diesem Beruf. Das ist eigentlich die Idee, auch im Neuen Testament, dass mein Leben eben auch den Herrn Jesus Ehre gibt. Und wenn Leute sogar in meinem Suchverlauf, in meinem Browser schauen oder meinen YouTube-Videos oder meine Finanzen hineinschauen oder in irgendeinen Bereich in meinem Leben hineinschauen, sie finden nichts da, wo man merkt, mit Absicht hat der versucht, irgendwie um das Wort, um die Autoritäten, worunter er steht, auszuweichen. Der versucht, ein Leben vor Gott in Ehre und Wahrheit zu leben. Das ist, was ehrbar dann eben natürlich ist. Jemanden, den man respektieren kann, weil er vertrauenswürdig und vorbildlich ist. Es ist mehr als nur, ob jemand etwas kann oder nicht, sondern ob er ein vorbildlicher Bruder ist. Nicht doppelzüngig, das magst du auch nicht. Keiner von uns mag das, oder? Bist du in einer Situation, sagst du Folgendes, weil man weiß, die wollen das jetzt hören. Aber dann bist du in einer anderen Situation, redest du ganz anders. Das ist so, wie wenn jemand am Sonntag die ganze geistliche Sprache verwendet und preist dem Herrn und Gott segne dich und mögest du viel Gnade erleben und oh, der Herr ist so gut. Und dann unter der Woche, unter den Arbeitskollegen, was passiert da? Eine ganz andere Art von Sprache, ganz andere Art von Reden und von Lebensstil. Und man denkt, ja, das ist die Arbeit und das ist die Gemeinde. Man trennt das. Doppelt. Das ist ein getrenntes Herz, sagt Jakobusbrief. Wir sollten kein getrenntes Herz, kein doppelzüngiges, Doppelzunge haben. Wir sollten nicht das eine hier sagen und was anderes da sagen. Er redet das Gleiche zu allen Leuten. Er ist liebevoll, respektvoll. Sagt nicht einen etwas, das er jemand anders nicht sagt oder ja, etwas anders bedeutet, dass er nicht doppeldeutig auch spricht. Das ist einfach ganz normales, respektvolles Leben, oder? Dass du weißt, was er sagt, das meint er. Und was er heute ist, das wird er morgen auch sein, mit Gottes Hilfe auch. Der wird nicht anders in der Arbeit, anders im Verein, anders in der Gemeinde sein. Das ist eine Person. Er ist kein schizophrenischer Person, der einmal da und dann einmal da und dann einmal da ganz anders ist. Nein, es ist ein einziger Person. Und er macht das im Herrn. Nicht viel Wein ergeben. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen, oder? Also stell dir vor, du würdest als Diakon oder als Diener in der Gemeinde viel Wein ergeben sein. Müssten wir da viel erklären? Ein Betrunkener, der viel Wein trinkt, wie wird er jetzt den Herrn dienen können? Oh, der Bob, der ist Diakon. Ich hoffe, er ist nüchtern, wir brauchen seine Hilfe. Schau mal. Das würde natürlich nicht funktionieren. Oder? Das geht gar nicht. Und du gehst hin, rufst ihn an. Also ich kann jetzt nicht gerade. Also ich tut mir leid, morgen vielleicht wird es gehen. Weißt du, natürlich der Punkt hier ist nicht, Wein ist an sich immer Sünde. Das sagen wir und haben wir öfter in der Gemeinde auch gesagt. Wein an sich ist keine Sünde. Wenn das so wäre, dann dürftest du auch niemals irgendein Medikament nehmen, wo Alkohol drinnen wäre. Weil das wäre dann an sich selbst eine Sünde. Und auch Paulus sagt zu Timotheus, trink ein bisschen Wein für deinen Magen. Was hat er aber damit gesagt? Trink nicht viel Wein, weil es dir schmeckt, sondern es hat eine medizinische Wirkung, nimm das. Und unsere Gesellschaft verwendet Alkohol, um unsere Sinnen zu betäuben. Als ein Weg zu flüchten, ein Weg aus der Realität, ein Weg zu entspannen. Was sagt die Bibel, ist der Weg oder wie wir eben unsere Sorgen loswerden sollen, wie wir uns entspannen. Durch unser Gebetsleben mit dem Herrn, durch unsere Beziehung zum Herrn, dass der Geist Gottes uns einen Frieden gibt, laut Philipper 4, den allen Verstand übersteigt. Aber da musst du schon beim Verstand sein, damit es diesen Verstand übersteigen kann. Du kannst nicht betrunken sein. Also, Alkohol ist nicht das, das wir aufsuchen, wohin wir gehen, um Frieden und Freude und Gaudi zu kriegen, sozusagen. Wir wollen in Christus das haben. Und das gibt er auch. Wir brauchen das nicht. Wir wollen das nicht. Das ist nicht unser Ausweg aus diesen Sachen. Nicht viel im Wein ergeben. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Es liegt auf der Hand, oder? Das ist ziemlich eindeutig. Und nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Okay, da gibt es keine Geschäfte, die da im Hintergrund laufen, die ganz unkorrekt sind, weil es dreht sich alles um Geld. Ich muss und will mehr und mehr Geld haben. Ich denke an Geld, das ist, wonach ich sehne und wonach ich lebe. Das ist, was auch in Kapitel 6 von 1. Timotheus angesprochen wird, wo er sagt in Vers 9, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Jetzt pass auf, da steht die, die reich werden wollen. Heißt es, ein Christ darf nie reich sein? Nein. Nein, es ist dieses Leben dafür. Ich will reich sein, das ist mein Lebensziel. Weil später im gleichen Kapitel, Vers 17, spricht er reiche Christen an und sagt nicht, ihr sollt ein Armutsgelübnis jetzt ablegen, verkauft alles und lebt irgendwo unter einer Brücke. Vers 17 steht, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen. Da können wir ein Lied davon singen, oder? Die Unbeständigkeit des Reichtums. Wie viel Inflation haben wir heuer gerade? Ich will nicht wissen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Reichtum gibt keine Sicherheit. Keine Hoffnung auf dieses Reichtum setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Wieder ein Hinweis darauf, dass was wir heute tun, Auswirkungen hat sogar in der Ewigkeit, wie der Herr uns dann nützen und verwenden wird später. Spannende Sache. Ich habe diese Woche eine Firma kennengelernt. Es ist eigentlich ein Professor, der hat Theologie studiert an einer Uni und der hat nichts anderes studiert, aber der ist ein richtiger Erfinder, also Entrepreneur, also Person. Und er und seine Familie haben, ich habe keine Ahnung, wie viele Firmen gegründet oder gekauft. Und der Grund, warum ich überhaupt diese Firma gefunden habe, meine Jungs haben mir davon erzählt, weil der ist eben Professor an der Uni, wo meine Jungs sind. Und da gab es ein christliches Konferenz dort an der Uni und seine Firmen haben fast das Ganze finanziell unterschrieben. Wie ist das möglich? Nur weil er eigentlich reich ist. Der hat sogar eine Fußballmannschaft in Belgien gekauft. Und ich dachte, na das wird spannend sein. Möchte auch da ein Zeugnis sein irgendwie. Viele verschiedene Sachen. Und was tut er mit dem Geld? Er nützt das für den Herrn. Meine Jungs sagen auch, der hat viele Studienbibeln gekauft. Und er sagt zu allen Studenten an der Uni, wenn ihr eine Studienbibel wollt, kommt zu mir. Ihr könnt eins haben um $10. Die kosten meistens $50. Also ich will es nicht verschenken, weil dann habt ihr keinen Wert. Ist das für euch nichts Wertvolles. Aber ich möchte, dass jeder Zugang hat. Wenn du dir das nicht leisten kannst, komm zu mir, such dir das aus. Ein reicher Mann, der eigentlich sein Reichtum für den Herrn verwendet und große Freude daran hat. Spannend. Reichtum ist nicht falsch, aber nach schändlichem Gewinn strebend, das ist falsch. Was nützen wir? Wie nützen wir das? Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Welches Geheimnis? Etwas, das früher nicht bekannt war, aber jetzt offenbar wurde. Welches Geheimnis? Die Gemeinde. Die Gemeinde ist das, was im Alten Testament nicht klar war. Heiden und Juden zusammen in einem Leib, durch den Heiligen Geist vereint, durch den Messias vereint, gemeinsam dienend. Und dieses Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Das heißt, aufpassen, es gibt kein Rassismus, keine Trennungen, also die Griechen sind schlecht. Das wäre eh klar, oder? Wenn die Hellenisten jetzt, wenn die Diakone gegen Hellenisten gewesen wären, wie wäre das gewesen damals? Wie hätten sie dort dienen können? Also die sind wirklich bereit, das Geheimnis des Glaubens, alles, was mit der Glaube zu tun hat und die Gemeinde zu tun hat, zu bewahren, treu zu sein mit einem reinen Gewissen. Das heißt, am Abend können sie sich hinlegen und sagen, Herr, ich bin nicht perfekt, ich hätte wahrscheinlich mehr tun können, ich hätte vielleicht da ein Wort weniger sagen können oder da ein Wort mehr sagen können. Aber Herr, du weißt von meinem Herzen her, ich habe dir alles gegeben, was ich konnte heute. Und dieses Ziel dann eben, ein reines Gewissen zu pflegen, was Paulus sagt, er das ständig tut, er denkt daran, habe ich ein reines Gewissen vor Gott. Dieses Ziel dann eben, diese Person vorantreibt. Das ist eine gute Sache für uns alle, oder? Ein reines Gewissen. Wer hier genießt ein Gewissen, das nicht rein ist? Weißt du, ein Gewissen, das dich plagt, wo da irgendwas nicht in Ordnung ist und in deinem Herzen fehlt Frieden, Der Geist ist gedämpft. Du weißt, du hast gesündigt. Du hast es nicht in Ordnung gebracht. Und es geht dir schlecht. Du hast ein schlechtes Gewissen. Wer sagt, ja, Mann, das ist das Leben? Okay. Ihr seid genauso wie ich. Ist nicht schön. Hilft dir, es gibt viele Menschen heute, die nicht mal wissen, dass genau das ihr Problem ist. Warum können sie nicht Freude in ihrem Herzen bekommen? Warum ist es, dass sie nicht Freiheit in ihrer Seele haben und sich wirklich nicht zur Ruhe kommen können? Und dann suchen sie durch alle möglichen verdorbene Dinge irgendwie, ob es jetzt irgendwelche Substanzen sind oder irgendwelche Unterhaltungen oder irgendwelche Beziehungen oder irgendwelche Geschäfte oder irgendwas. Sie suchen Erfüllung. Sie suchen einen Weg aus dieser innerlichen Schlamassel, das die da erleben. Und sie erkennen gar nicht, mein Problem ist eigentlich, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich ein verdorbenes Gewissen habe, dass nur Jesus mein Gewissen reinigen kann. Und wenn mein Gewissen, wenn meine Schuld, meine Sünden mir vergeben worden sind und ich rein sind in meinem Herzen, dann habe ich zum ersten Mal durch seine Gnade wahre und echtes Frieden. Weil das eigentlich von ihm abhängig ist. Dieser Frieden ist etwas, das Jesus schenkt. So oft ist das unser großes Problem, dass unser Gewissen verdorben ist. Es ist ein schlechtes Gewissen und Jesus muss das reinigen. Wir müssen unsere Sünden bekennen und davon wirklich wegkommen und Jesus treu nachfolgen. Liebe Geschwister, das müsste natürlich eine klare Sache sein für jemanden, der in praktischen Dingen auch in einer Gemeinde vorsteht, oder? Es ist deutlich. So, wir werden das jetzt überspringen und gehen wir dann, Entschuldigung, zum nächsten dann noch, Mann einer Frau. Okay, das ist dann natürlich eine ziemlich klare Sache auch hier. Dieser ist erprobt und, Entschuldigung, jetzt bin ich zu weit gegangen, erprobt und untadelig und Mann einer Frau. Wenn du dieses untadelig und erprobt betrachtet. Das ist jemanden, der tatsächlich das vorgelebt hat und bewiesen hat, dass er untadelig ist. So, es kann nicht sein, dass du jemanden als Diakon in der Gemeinde einsetzt, der gerade gestern oder letzte Woche zur Gemeinde hinzugekommen ist. Man muss ihn schon kennen. Er muss schon eine gewisse Erfahrung in der Gemeinde haben, wo die Menschen ihn beobachten konnten. Und das Mann einer Frau ist ein treuer Ehemann, der nur Augen und Gefühle für seine Frau auch hat. Ein bewahrtes Zeugnis, dass der Mann treu ist. Scheidung, Polygamie, kommt bei uns nicht wirklich vor, es ist gesetzlich verboten, aber es gibt Länder in dieser Welt, wo Polygamie vorkommt. Wie geht man damit um? Das ist gar nicht so einfach. Aber dass diese Sache etwas ist, wo der Mann, ich bin Mann einer Frau. Ich bin nicht Mann von vielen Frauen, wie Christoph Rüttgers oft sagt. Wenn es um deine Frau geht, kannst du nicht sagen, Liebling, du bist auf erster Stelle. Oder ihr könnt euch daran erinnern, was er sagt, oder? Deine Frau ist nicht auf erster Stelle, weil wer ist auf zweiter Stelle? Liebling, du bist auf erster Stelle, aber die Bertha, die ist auf zweiter Stelle, die Ruth, die ist auf dritter Stelle, die Brumhilde ist auf vierter Stelle. Aber du bist erste Stelle, meine Liebling. Es gibt nur eine Stelle, es gibt nur eine Frau, Mann einer Frau. Deine Frau, meine Frau wird es nicht annehmen, wenn es zweite, dritte und vierte Person gibt in dieser Beziehung. Es geht nicht. Eine einzige. Und das soll und ist ein großes Vorrecht eigentlich, so zu denken und so zu leben. Und das soll auch der Diakon sein. Und hier möchte ich auch hinzufügen. Letzte Woche hat ein Bruder mich auch angerufen, zu Recht, und hat gesagt, ich glaube, Stan, du hättest da noch ein bisschen mehr betonen können, die Rolle der Frau für den Ältesten. Und er hatte voll und ganz recht. Das habe ich letzte Woche nicht wirklich so stark betont, wie man es eigentlich hätte betonen sollen. Der Älteste als auch der Diakon sind verheiratete Männer, die in einer Beziehung mit ihrer Familie leben, wo die Frauen auch den Mann tatsächlich unterstützen und wirklich, kann man sagen, helfen, diese Aufgabe zu tun. Es kann nicht sein, dass der Mann ein geistiger Mann ist und die Frau mit Jesus nichts zu tun haben will oder nicht dienen will oder nicht untergeordnet ist. Und das Bild, das in Epheser 5 dasteht von Christus und seiner Gemeinde, der Mann liebt seine Frau, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, und die Frau unterordnet sich ihren Mann, wie die Gemeinde sich Jesus unterordnet, dass dieses Bild nicht vorhanden ist. Weil das ist Schöpfungsordnung. Das ist sozusagen Gottes Plan 1.0 für seine Welt, oder? Das ist keine Kleinigkeit. Und die Tatsache ist, wir Männer sind nicht perfekt. Das ist aber, darum geht es gar nicht. Und ein weiser Mann wird auch auf seine Frau hören. Es wird nicht dieser Macho, ich habe recht und meine Frau kann mir nichts sagen. Also wer so denkt, ist nicht ehrbar, ist nicht weise, ist nicht klug, oder? Also ein weiser Mann weiß, meine Frau weiß in vielen Bereichen sogar viel mehr als ich. So wie wir auch in der Gemeinde. Wir wissen, unsere Frauen zu schätzen. Das heißt nicht, dass sie dann gleich Diakone werden sollen. Wie soll eine Frau Mann einer Frau sein? Das wird schwierig sein im Gottesplan. Das ist nicht, was er will. Er hat diese Rolle uns Männer gegeben. Das darf er, er ist Gott. Das heißt nicht, dass der eine besser ist als der andere. Schon gar nicht. Das ist einfach seine Entscheidung. Er ist Gott, er darf das machen. So, Mann einer Frau, und er soll auch seinen Kindern und Haus gut vorstehen. Dabei ist auch natürlich die Frau. Seine Frau darf und will ihm folgen, weil sie ihn auch wirklich ehrt und erkennt. Er ist ein geistlicher, liebender Mann. Ich meine, da muss irgendwas nicht passen, oder? Wenn in der Gemeinde der Mann viel Ansehen hat, aber seine Frau ihn überhaupt nicht respektiert. Oder? Da muss irgendwas da nicht stimmen. Weder ist die Frau nicht gläubig, das ist möglich. Oder irgendwas da, der Mann tut nicht seine Aufgabe. Er nimmt oder verwendet irgendwelche Ausreden. Er vernachlässigt oder zu Hause hinter geschlossenen Türen lebt und ist ganz anders, als wie er in der Gemeinde ist. Und das ist dann eben zurück zu dieses nicht, kein Doppelleben führen. Und daher, diese Eigenschaften gehören zusammen, dass die Familie auch das, was man in der Gemeinde sieht, unterstützt und untermauert, dass die Kinder auch wirklich den Vater in der Familie ehren und dass er da gut vorsteht und sie leitet. Und so ist es auch wie in den Ältesten, dass wenn man nicht mal die eigene Familie geistlich vorstehen kann und geistlich leiten kann, wie soll man dann zusätzliche Verantwortungen im geistlichen Bereich bekommen? Da muss man mit Grundlage anfangen. Und da sieht man auch, oder, wie wichtig das ist, dass jemand eine gewisse Erfahrung hat. Es ist sehr leicht. Jeder ist Erziehungsexperte, bis man ein Kind bekommt. Und alle, die ein Kind haben, sind Erziehungsexperten, bis sie 2, 3, 4 oder 5 oder 6 Kinder haben. Weißt du, man muss da echt aufpassen. Ich habe so viele Bücher gelesen über Erziehungsmethoden und dann zum Schluss oft oder manchmal da in der Einleitung, ja, als Vater von 2 Kindern. Weißt du, wir haben 5 Kinder, das heißt nicht, dass ich irgendwie besser bin, aber es ist eine Realität jetzt hier. Hier ist eine einfache Realität. Mit 2 Kindern, du hast immer noch eine Hand pro Kind. Du kannst zählen. 1, 2. Ab 3. Fuß kannst nicht nützen. Okay? Das heißt, du bist dann wirklich, und auch bei 2 Kindern, du bist da im Gleichstand. Mama, Papa, Kind 1, Kind 2. Ab 3 und höher, Kinder sind eigentlich in der Mehrzahl. Das ist eine ganz andere Situation. Gott gibt Gnade und es ist wunderbar und wunderschön, aber pass auf, weil manchmal in diesen Büchern, wo die haben 2 Kinder, sie stellen so ein irgendwie perfektes Leben dar, als ob so funktioniert alles, aber sie haben keine Ahnung, was für ein Chaos entstehen kann, wenn du 5 Kinder hast. Das ist einfach so. Und dann die armen Geschwister lesen so ein Buch und sie sagen, oh, was ist mit mir los? Warum schaffe ich das nicht? Und die einfache Frage ist, weil du mehr Kinder hast. Weißt du, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass zwei oder ein Kind immer einfach sind. Das will ich auch nicht sagen. Aber der Punkt ist, pass auf bei solchen Büchern. Prinzipien sind gut, aber du musst aufpassen, dass es biblisch ist und das Herz ist, was zählt. Verknüpf dein Herz mit deinen Kindern. Und wenn du ein Vater bist, wenn du eine Mutter bist, deine Kinder, wenn du deine Aufgabe im Herrn und Liebe tust, deine Kinder werden dann aufblühen. Die werden dich lieben, werden das genießen. Das ist wirklich schön. Und wir schließen dann eigentlich mit der Gewinn des Dienstes ab. Weil wenn wir diese Dinge betrachten, dann sehen wir, wow, was für eine Gnade. Ich kann mich an einen Bruder erinnern in einer Gemeinde, wo wir kurz waren, ein Diakon, der hieß Wally. Und in dieser Mann hat ein Interesse irgendwie für mich genommen. Da war ich Student an der Uni noch und bin im Sommer immer wieder in zu Hause gewesen. Und Wally, also ich weiß nicht, wie er dann richtig, was sein voller Name ist, aber Valentin war es nicht. Aber Wally war eigentlich ein Mann, der mit seinen Händen gearbeitet hat. Er hat Decken eigentlich, also Dachdecker sagt man, oder? Aber nicht mit diesen Ziegeln, sondern mit diesen, diese andere Betümen oder, ja, Teerpappe, dankeschön. Und der hat gesagt, Stan, komm, lass uns gemeinsam arbeiten. Okay. Wir haben ein Haus dann eben, alten Dach runter, neue mit Teerpappe gemacht oben. War nicht ungefährlich, aber es war interessant. Der hat mir erklärt, wie man das macht, wie man vorsichtig sein soll, was man beachten soll. Wir hatten so eine Luftnagelpistole. Kennt ihr das? Bum, 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 bum. Das dürfte ich aber nicht verwenden. Aber das war trotzdem cool. Wally war ein ganz normaler, lieber Bruder, der Jesus liebte und er investierte sich in meinem Leben. Er war ein Diener, ein Diakon, aber ein geistlicher Mann. Und ich werde ihn nie vergessen. Es war nicht, was er gesagt hat. Ich kann dir nicht sagen, ich kann überhaupt keinen Satz von ihm jetzt wiedergeben. Kein Zitate. Aber sein Herz werde ich nie vergessen. Und überlegt euch, das ist nicht nur Diakone, Männer, Frauen, das ist, wo wir den Herrn dienen können. Wie wir einfach andere Menschen lieben können, unser Herzen zeigen können. Jesus verändert uns und wir dienen anderen. Und was passiert, wenn jemand in dieser Verantwortung steht und im Dienen leitet, im Dienen vorsteht? Was für ein Gewinn. Unsere Stelle sagt uns da in Vers 13, denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwärmen sie sich eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Man könnte sagen, Ansehen und Freimütigkeit. Und auf einmal in uns sagt, was? Ansehen? Moment. Stopp. Was? Dass man gut vor den Menschen steht? Ist das, was eigentlich der Idee ist überhaupt im Wort Gottes, dass Menschen sagen, ja schau den Diakon da, Otto Österreicher, ja der ist ja richtig ein Cooler. Den wollen wir wirklich voll. Nein. Aber überleg's dir ein bisschen anders. Wenn du mit Menschen zu tun hast, die Christen sind und im Glauben stehen, und da steht einer und die ganze Voraussetzungen, die wir haben. Nicht doppelzüngig, ehrbar. Und der entspricht diese Dinge gar nicht. Oder eine Frau entspricht das gar nicht. Sie geht einfach ihren eigenen Weg oder er geht den eigenen Weg. Er tut, was einfach ist. In deinem Herzen, du sagst, okay, ich soll ihn auch trotzdem lieben. Aber ist in deinem Herzen dieses, wow, ich möchte auch so ein Jünger Jesus sein. Ist da ein Respekt vorhanden? Oder ist da eher ein, oh Mann, uff. Warum tut der nicht einfach voll und ganz den Herrn nachfolgen? Warum tut sie das nicht? Ist da in dieser Art und Weise Ansehen da? Ein Respekt da? Weil wenn man respektiert wird, kann man auch mehr dienen, kann man auch den Herrn mehr, für den Herrn mehr erreichen. Aber grundsätzlich, wer ist der, der uns dann eigentlich belohnt und der unsere Werke eines Tages prüft? Was sagt uns 1. Korinther 3? Alle unsere Werke werden durchs Feuer erprobt. Was bleibt übrig? Was bleibt übrig an diesem Tag, wenn wir vor Gott stehen? Wird da Heu, Stroh und eben Holz da verbrannt werden? Oder wird da ein klein bisschen Gold, Silber und Edelsteine übrig bleiben? Und ein Diakon und ein Kind Gottes, der sein Herz den Herrn voll und ganz gibt, wird nicht dort mit leeren Händen stehen vor Gott. Aber wie wir gesagt haben, er wird dann nicht sagen, schau, wie gut ich war. Schau, da ist ein bisschen Silber. 0,0000 Gramm, aber es ist da. Na, der wird sagen, Herr, nur du hast das durch mich gemacht. Du bist so gnädig. Du bist so gut. Ihm zur Ehre und zu Lob. Ansehen vor Gott und vor den Menschen. Und dann auch Freimut. Ein reines Gewissen ermöglicht uns, ein Leben zur Ehre Gottes ermöglicht uns, wirklich freimütig, offen und deutlich zu reden. Das ist Gottes Plan für uns. Er darf als Diakon diese Dinge tun. So, liebe Geschwister, was für eine Freude es ist, diese Realitäten aus dem Wort zu erkennen und zu sehen. Und die Frage ist, wenn du das hörst, lieber Mann in der Gemeinde, ist in deinem Herzen überhaupt da ein Wunsch, Herr, verwende du mich, wenn du willst, ich bin bereit, diese Dinge in meinem Leben anzueignen, damit ich dir in der Gemeinde dienen kann. Die Gemeinde braucht Männer, die dienen. Die Gemeinde braucht Ältesten. Die Gemeinde braucht Diakone. Die Gemeinde braucht Leiter, die den Herrn lieben, die diese Voraussetzungen erfüllen. Ist in deinem Herzen ein gesunder Wunsch, Herr, ich bin bereit. Ich habe es nicht verdient. Ich bin in meiner eigenen Kraft nicht geeignet. Aber in deiner Kraft verwende du mich. Und dann, liebe Frauen, wenn du in einer Ehe bist und dein Mann diese Aufgaben erfüllen darf, ist in deinem Herzen dieses Wunsch, Herr, hilf mir, dass ich meinen Mann in dieser Sache unterstützen kann, dass ich ihm helfen kann, dass wir in Einheit und Harmonie und in wirklich Einfältigkeit dem Herrn gemeinsam nachgehen, damit die Gemeinde gestärkt wird, damit die Gemeinde gesegnet wird, damit Jesus geehrt wird. Gott verwendet geistliche Menschen, um seine Arbeit auf Erden zu leiten. Seine praktische und auch seine geistliche Arbeit. Und wenn wir es zusammenfassen würden, Diakone sollen die praktischen Dienste der Gemeinde in einer geistlichen Art und Weise führen. So funktioniert das. Warum? Damit die Ältesten ihre Aufgaben angehen können und sich auf das Wort und Gebet konzentrieren können. Es ist nicht, dass der Älteste dann sich zurückzieht und in einem Art Kloster alleine lebt. Also Teile seiner Aufgaben sind natürlich auch eben Seelsorge mit den Menschen, evangelisieren, alle diese Dinge. Aber er muss sich nicht um die, wie in Apostelgeschichte 6, um die Tische an den Tisch zu dienen, kümmern. Weil andere Geschwister diese Aufgabe übernehmen. Liebe Geschwister, was für ein Segen. Ich hoffe, dass wir aus dieser Stelle auch motiviert und ermutigt sind und dass wir dann in den kommenden Wochen, so wie wir dann als Gemeinde das angehen, mit Freude unsere ersten Diakone in der Gemeinde einsetzen können und schauen, wie der Herr dann auch dadurch die Arbeit in auch dieser Gemeinde